André Stiefenhofer begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus. Wir tauchen heute wieder ein in die Schönheit des katholischen Glaubens und gehen heute in eine Tiefe, die auch Papst Benedikt behandelt hat. Gott ist Liebe, so lautet die Überschrift, die heute hauptsächlich behandelt wird. Bei uns zu Gast im Studio ist dazu Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 91, der Paragraph 218. Wenn Sie, liebe Zuhörer, einen solchen Katechismus zur Hand haben, dann können Sie ihn gerne aufschlagen, sind dazu eingeladen, mit uns diese Absätze zu betrachten. Wir befinden uns im größeren Kontext von Gott, er, der ist Wahrheit und Liebe. Wir haben das letzte Mal schon gehört, dass Gott Wahrheit ist. Herr Pfarrer Fuchs, wenn Sie vielleicht erstmal das, was wir letztes Mal gehört haben, noch einmal kurz zusammenfassen, damit wir richtig in das einsteigen können, was uns da heute geboten wird.
Ja, letztes Mal hatten wir gesehen, Gott ist, der ist, und sein Sein ist eben auch seine Wahrheit. Sein Sein ist, wie wir heute sehen werden, seine Liebe. Weil er ist, ist er auch wahrhaftig, ist all das, was er sagt, wahr, weil er eben die Wahrheit an sich ist. Und heute werden wir sehen, dass Wahrheit und Liebe zusammenhängen. Wenn jemand wahrhaftig ist, wenn jemand die Wahrheit ist, wie Gott es ist, dann kann er nicht anders als auch die Liebe sein.
Wenn ich das jetzt gehört habe, da habe ich mir ein bisschen weißhaarige Männer vorgestellt, die auf einem griechischen Burgberg philosophieren, das mit dem Sein und mit der Wahrheit und mit dem Ist, das ist ein bisschen kompliziert. Inwiefern kann man das denn überhaupt greifen, was wir hier jetzt so besprechen? Das hört sich alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen fern vom Leben an.
Das scheint so zu sein. Auch letztes Mal sind wir auf einige nicht ganz einfache Begriffe gestoßen, aber vielleicht gerade heute werden wir dann sehen, dass das vielleicht schon ein bisschen eben so weißhaarig daherkommt, aber es ist sehr praktisch, es hat mit unserem eigenen Leben zu tun, wenn wir nur dann darauf schauen, wie wir oder wo wir die Liebe Gottes schon ganz konkret, praktisch erfahren durften und es uns auch offen steht, sie jeden Tag wieder neu zu erfahren, da merken wir, das hat auch mit unserem Leben zu tun.
Also, liebe Zuhörer, lassen Sie sich von den sehr hohen Aussagen im Katechismus der katholischen Kirche nicht abschrecken. Es ist natürlich von Theologen geschrieben und Theologen, naja, das sind Wissenschaftler, die an der Universität gelernt haben. Aber wir haben ja Pfarrer Andreas Fuchs hier bei uns im Studio, der Ihnen das lebensnah erklärt. Also lassen Sie sich nicht abschrecken, lassen Sie sich ein auf den Katechismus der katholischen Kirche, den wir heute wieder weiter betrachten wollen. Auf der Seite 91 im Katechismus geht es weiter mit dem Abschnitt Gott ist Liebe. Im Laufe seiner Geschichte konnte Israel erkennen, dass Gott nur einen einzigen Grund hatte, sich ihm zu offenbaren und es unter allen Völkern zu erwählen, damit es ihm gehöre. Seine gnädige Liebe. Dank seiner Propheten hat Israel begriffen, dass Gott es aus Liebe immer wieder rettet und ihm seine Untreue und seine Sünden verzeiht.
Israel hat langsam begriffen, warum Gott sich offenbarte, dass es eigentlich nur einen einzigen Grund gab, wie der Katechismus hier sagt, seine gnädige Liebe. Das heißt, dass er kein Eigeninteresse verfolgt hat, dass er nicht irgendetwas erreichen wollte in dem Sinn, dass er für sich etwas profitieren wollte, sondern er wollte alles für uns tun. Er wollte eben, dass wir, dass es uns gut geht, dass wir davon profitieren können, könnte man auch sagen. Er wollte sich zeigen, er wollte sich offenbaren, er wollte Gemeinschaft haben mit uns Menschen aus reiner Liebe, aus gnädiger Liebe, als aus Liebe, die sich ganz hingibt, ganz für uns da ist. Und das hat das Volk Israel, wie es hier heißt, dank seiner Propheten begriffen. Das heißt, dank der Führer, dank jener, die Gott gesandt hat, das Wort Gottes zu verkünden. Und darin sehen wir eben auch, dass diese Liebe Gottes dann konkret ist und konkret wird und auch heute noch konkret ist. Denn Gott rettet aus Liebe, er schenkt das Heil aus Liebe, auch wenn Untreue und Sünden von Seiten des Volkes Gottes da sind. Er verzeiht. Gottes Liebe geht so weit, dass er verzeiht, dass er die Beleidigungen, die ihm geschenkt werden, vergibt, verzeiht, vergisst, nicht mehr daran denkt, dass er wieder neu beginnt. Wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel schauen, dann merken wir, wie viele Male Gott immer und immer wieder verzeiht, dass er immer wieder bereit ist, neu zu beginnen mit seinem Volk. Und wenn wir, eben wie ich zu Beginn gesagt habe, auf unser eigenes Leben schauen, dann sehen wir auch, wo Gottes Liebe oder wie weit Gottes Liebe in meinem eigenen Leben geht. Vielleicht haben auch Sie diese wunderbare Erfahrung der Liebe Gottes eben der Eucharistie in der Beichte machen dürfen, einen geistlichen Vater auch zu haben, der nie aufgibt, der immer wieder neu gütig ist, verzeiht, wieder neu beginnt, neu führt. Gerade in der Eucharistie, wenn wir die heilige Kommunion mit Andacht, mit Hingabe, mit Liebe empfangen, merken wir, wie weit Gottes Liebe geht, dass er Gast wird in unseren Herzen, dass er sich so sehr erniedrigt, so sehr herablässt, auch in unseren Herzen, sowohl mit seiner ganzen Fülle, mit seiner Gottheit, er, der unendliche Gott, er ist Mensch geworden und er wird jedes Mal neu oder aufs Neue, könnte man sagen, er wiederholt das nicht, aber es wird wieder gegenwärtig in der heiligen Messe und kommt zu uns, kommt in unser Herz. Und in der Beichte vergibt uns Jesus selber. Er spricht zu uns auch dieses wunderbare Wort der Erlösung von den Sünden. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich vergebe, verzeihe dir die Sünden. Wie wunderbar ist doch dies und eben wie konkret wird dann die Liebe Gottes, wenn wir das auch in unserem Leben am eigenen Leibe erfahren dürfen.
Wenn ich jetzt mit Nichtchristen über die Liebe Gottes reden würde, dann kommt da meistens etwas ganz anderes heraus. Dann wird da gesagt, ja, okay, im Neuen Testament, da hat sich Gott ja vielleicht, wenn ich an diesen Jesus glaube, dem Menschen geschenkt. Aber im Alten Testament, und hier steht nun mal, im Laufe seiner Geschichte konnte Israel erkennen, dass Gott nur einen einzigen Grund hatte. Also es geht um Israel, es geht um das Alte Testament. Und im Alten Testament, da herrschen doch eher noch Feuersäulen und Schwefelregen vor, oder nicht?
Ja, vorherrschen weiß ich nicht, die kommen auch vor, aber vielleicht gerade auch durch diese Feuersäule, zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, hat Gott eben auch seine Liebe gezeigt, denn die Feuersäule war ja da in der Nacht, die Wolke am Tag. Gott hat gezeigt durch diese Feuersäule, dass er sein Volk führt, dass er ständig bei ihm ist. Und gerade auch eben, wenn wir diesen Auszug aus Ägypten mit der Feuersäule auch da schauen, klar, es kommen dann eben auch die Ägypter das ist dann das, was vor allem vielleicht den meisten Menschen in Erinnerung bleibt, aber es ist vor allem ein Zeichen auch der Liebe Gottes, der Güte Gottes, der sein Volk befreit, der die Hilfeschreie hört, der es nicht verlässt, der es begleitet auf all seinen Wegen und der eben auch immer wieder verzeiht. Denn interessant ist ja, gerade eben auch im Alten Testament bei diesem Auszug aus Ägypten, kaum hat Gott ein Wunder gewirkt, fallen die schon wieder ab und wenden sich nichtigen Götzen zu, wenden sich dem zu, was nicht Gott ist. Und dennoch verzeiht er jedes Mal wieder. Und wie wir dann ein, zwei Punkte später auch noch sehen werden, Gott ist eben nicht nur dieser böse Gott, sagen wir mal, wie er oftmals dargestellt wird im Alten Testament, sondern gerade auch im Alten Testament gibt es wunderbare Stellen über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes, wie er gut ist wie ein Vater, wie er eben sich sorgt um seine Kinder wie eine gute Mutter.
Also wollen wir mal weiter schauen im Katechismus der katholischen Kirche und dieses Klischee, man hört ja so oft, ja, das war ja das Alte Testament, im Neuen Testament, wartet mal ab, da wird er dann hier wieder ganz brav, der liebe Gott. Aber Sie sehen, Sie haben ja auch gerade gesagt, es ist ja auch im Alten Testament sehr viele Beweise für die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu Israel wird mit der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn verglichen. Diese Liebe ist größer als die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. Gott liebt sein Volk mehr als ein Bräutigam seine Braut. Diese Liebe wird sogar die schlimmsten Treulosigkeiten besiegen. Sie wird so weit gehen, dass sie selbst das Liebste hergibt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab.
Ja, hier haben wir gerade eben diese Stellen, die ich vorhin angetönt habe. Gott liebt sein Volk wie ein Vater. Das ist eben, sehen wir auch bei der Fußnote unten bei Hosea 11,1. Und dort heißt es, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Er liebt auch wie eine Mutter bei Jesaja 49,15. Den Text haben wir bestimmt auch schon öfters gehört. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und er fährt dann fort, selbst dann, wenn sie das tun würde, wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Hier sehen wir eben auch, wie Gott im Alten Testament, beides Texte aus dem Alten Testament, wie Gott eben liebt, wie der beste Vater, wie die beste Mutter oder mehr, viel mehr noch als ein Vater und eine Mutter ihre Kinder lieben könnte. Er liebt sein Volk auch wie ein Bräutigam. Es heißt in Jesaja 62,4, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das bedeutet, wenn Gott wie ein Bräutigam liebt, dann liebt er eben exklusiv, könnte man sagen, ausschließlich, dann liebt er mit einer unendlichen Liebe seine Braut. Seine Braut ist das Volk Israel. Er schenkt sich hin wie ein Bräutigam. Er ist ganz da für seine Braut wie ein Bräutigam. Deshalb müssen wir sagen, eben bereits schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott wirklich die Liebe ist, wirklich seinem Volk die Liebe erweist, wie ein Vater, wie eine Mutter, wie ein Bräutigam. Wenn wir zu seinem Volk gehören, dann müssen wir uns auch fragen, ja, wie sieht dann unsere Liebe zu Gott aus? Ist sie wirklich die Liebe eines Kindes, eines auch Lieblingskindes, eines Kindes, worüber die Eltern glücklich sein können? Ist sie wirklich die Liebe einer Braut, die auch ganz da ist für den Bräutigam? Oder suchen wir auch noch andere Bräutigamme, könnte man sagen, andere, die eben nicht Gott sind, und schenken wir jenen die Liebe, die sie eigentlich nicht verdienen? Wie sieht unsere Liebe zu Gott aus?
Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir blättern wieder im Katechismus der katholischen Kirche und sind gerade in dem Abschnitt darüber, dass Gott die Liebe ist. Wir gehen nun weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Die Liebe Gottes ist ewig, steht in Jesaja 54, Vers 8. Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen, meine Huld wird nie von dir weichen, steht in Jesaja 54, 10. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Jeremia 31, Vers 3.
Warum ist die Liebe Gottes ewig? Sie ist ewig, weil Gott selber ewig ist. Denn, wie wir im nächsten Punkt sehen werden, das Wesen Gottes ist eben die Liebe. Und wenn Gott von Ewigkeit her ist, dann ist er logischerweise auch von Ewigkeit her die Liebe. Und dann ist die Liebe Gottes eben auch ewig. Und wenn wir diesen zitierten Satz aus dem Alten Testament ein bisschen bedenken, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, dann müssen wir sagen, ja, Gott hat mich, jeden Einzelnen von uns, mit ewiger Liebe geliebt. Eben schon bevor wir im Mutterschoß empfangen waren, sagt er auch bei Jesaja, habe ich dich auserwählt, habe ich dich ausersehen, habe ich dich geliebt, habe ich eben dein Leben schon gedacht, schon geplant, habe ich mein Plan der Liebe für dich schon gehabt. Wenn wir das bedenken, merken wir, wie der Gegenspieler Gottes, der Teufel, eben genau das Gegenteil sagt. Oftmals möchte er uns beibringen, dass wir zu viel gesündigt haben, dass Gott uns nicht mehr vergeben kann, dass es keinen Weg mehr zurück zu Gott gibt, dass wir verloren sind, ja, dass wir sogar dazu vorherbestimmt sind, dass das eben unsere Berufung sei, dass wir nicht an Gott glauben, nicht gerettet werden können. Und wenn wir denken eben an diesen Satz der Heiligen Schrift, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, dann merken wir, wie falsch das ist. Es stammt eben vom Vater der Lüge. Es gibt immer einen Weg zurück zu Gott. Das haben wir auch im vorangehenden Punkt gesehen. Trotz der größten Treulosigkeiten bleibt Gott treu. Bleibt Gott seinem Volke treu. Bleibt Gott auch uns treu. Selbst wenn wir ihn verleugnen oder verraten sollten, wie Petrus oder Judas. Petrus hat den Weg zu Gott zurückgefunden. Er hat bereut. Er ist umgekehrt. Er wollte wieder gut machen. So gibt es auch für uns immer eine offene Türe zu Gott, einen Weg zurück zu Gott. Wenn wir möchten, dann steht er uns offen. Dann können wir uns eben wieder in diese Liebe Gottes begeben.
Ich denke, das ist vor allem eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die sich vielleicht irgendwann mal bewusst werden, meine Güte, wie viel Schlechtes habe ich in meinem Leben schon getan? Vielleicht auch, wenn man wirklich Straftaten begangen hat und man sagt, na gut, ich bin jetzt vielleicht dafür im Gefängnis gewesen, aber das kann ich doch nie wieder gut machen, wenn ich Menschen so unglücklich gemacht habe. Wie kann Gott einen Menschen lieben, der so schlecht war?
Ja, das ist, denke ich, auch ein Geheimnis der Liebe Gottes, denn für uns ist das irgendwie nicht verständlich, denn wir schaffen es oftmals nicht, dass wir einen Menschen, der uns das Schlechte getan hat, wirklich aufrichtig wieder zu lieben, ihm wieder das Gute zu wünschen. Aber da Gott eben anders ist als wir, da er von seinem Wesen her Liebe ist, kann er nicht anders. Er hat alles ins Dasein gerufen, er hat alle berufen, bei ihm zu sein, seine Kinder zu sein, und er hat sogar seinen einzigen Sohn dahin gegeben, um genau diese Sünden, um diese Verfehlungen, um diese Beleidigungen Gottes wieder gut zu machen. Er schaut, so wie die Schrift sagt, schaut nicht so sehr auf die Sünden der Menschen in diesem Sinn, er schaut vielmehr auf den Sünder, der des Erbarmens Gottes bedarf. Er schaut und hat Mitleid. Er möchte, dass die Menschen wieder zu ihm kommen, denn dazu hat er sie berufen. Sie sind seine Kinder, und ein Vater möchte, dass seine Kinder bei ihm sind, und noch viel mehr eine Mutter möchte, dass die Kinder bei ihr sind. Es ist interessant, auch die größten Schwerverbrecher werden von der Mutter besucht im Gefängnis. Die Mutter kann einem im Normalfall, wenn sie eine gute Mutter ist, nicht vergessen. Auch dann, wenn der Sohn die schlimmsten Straftaten gemacht hat. Und gerade dass Gott eben noch viel mehr so wirkt, soll uns Mut machen, soll uns zeigen, dass es wirklich immer einen Weg zurück zu Gott gibt.
Nun haben wir in diesem Absatz schon ein bisschen vorgegriffen, dem nächsten Absatz, in dem es heißt, der heilige Johannes geht noch weiter und sagt, Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8, 16. Liebe ist das Wesen Gottes, das haben Sie ja gerade auch gesagt, indem er in der Fülle der Zeit seinen einzigen Sohn und den Geist der Liebe sendet, offenbart Gott sein innerstes Geheimnis. Er selbst ist ewiger Liebesaustausch, Vater, Sohn und Heiliger Geist und hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben. Da geht's jetzt in das wirklich größte Geheimnis des christlichen Glaubens.
Ja, das ist eben das Wesen Gottes, ist Liebe. Und hier möchte der Katechismus vor allem auch klar machen, es ist das Innerste, der innerste Kern eigentlich Gottes, eben sein innerstes Wesen, das, was ihn bestimmt, so wie er wirklich ist. Und dieses innerste Wesen ist Liebe. Das bedeutet, ist Hingabe, ist das Gute wollen, das Beste wollen, auch für uns das Beste wollen. Und der Katechismus sagt hier auch, es ist nicht nur eben im Inneren, so im innersten Geheimnis Gottes, in sich eben die Dreifaltigkeit selber, ist eben auch dieser ewige Liebesaustausch. Der Vater schenkt sich dem Sohn, der Sohn schenkt sich dem Vater und diese gegenseitige Hingabe ist der Heilige Geist, sondern es ist eben auch gegen außen so. So wie Gott im Innersten ist, so zeigt er sich auch im gegen außen. Wenn Gott im Innersten Liebe ist, das Gute möchte, das Beste möchte, dann möchte er dies eben auch für uns. Deshalb schenkt er sich eben auch uns ganz. Und auch wir dürfen Anteil an dieser Liebe Gottes haben. Eigentlich etwas Unendliches. Der heilige Pfarrer von Ars hat auch gesagt, das größte Glück des Menschen auf Erden ist, von Gott geliebt zu werden und Gott zu lieben. Das ist die höchste Berufung, Gott ähnlich, in diesem Sinn eben Gott ähnlich zu werden, oder durch die Schöpfung sind wir ja Gott ähnlich, eben weil wir auch fähig sind zur Liebe. Auch wir können das Gute wollen. Ein Stein kann das nicht, eine Blume, eine Pflanze kann das eben nicht, aber der Mensch hat durch seine Vernunft, durch seinen Willen die Möglichkeit, das Gute zu wollen, Liebe zu werden, das zu tun, was dem Willen Gottes entspricht, eben auch so alles Gott zur Liebe zu tun.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da so der eine oder andere unter unseren Hörern sagt, ja genau, das will ich ja immer. Ich will ja immer das Beste für alle. Ich versuche es immer, allen ja recht zu machen. Ich versuche liebevoll zu allen zu sein, aber ich bin dann irgendwie immer der Dumme. Wie schafft das Gott, dass er nicht immer der Dumme ist?
Ja, das ist noch schwierig, weil einige halten ja Gott dann wirklich für den Dummen. Gerade auch die Pharisäer damals, als Jesus am Kreuze hing, spotteten sie auch über ihn und sagten, ja bitte, steig doch vom Kreuz herunter. Und viele sagten eben auch, ja, der möchte der Erlöser der Welt sein, er kann sich ja nicht einmal selber helfen. Das heißt, er hat eben auch, er schien auch der Dumme zu sein. Aber wir müssen sagen, gerade da, in dieser Ohnmacht, hat Gott seine Allmacht gezeigt. Und gerade da, wo er am schwächsten schien, da war er am stärksten. Oder Paulus sagt auch, in der Schwachheit zeigt sich Gottes Stärke. Oder in der Torheit, eben in dieser Dummheit, zeigt sich die Weisheit Gottes. Aber die Weisheit Gottes ist anders als die Weisheit der Menschen. Und so sind vielleicht auch wir hier auf Erden in den Augen der anderen die Dummen, weil wir das Gute tun, weil wir Gott lieben, weil wir die Gebote halten, weil wir uns nicht einfach in der Welt und mit den Dingen der Welt vergnügen, sondern weil wir Buße tun, weil wir verzichten, weil wir so viele Dinge tun, die die anderen nicht tun. Jetzt scheinen wir die Dummen. Eben die Weisheit Gottes ist in den Augen der Menschen Torheit, Dummheit, aber nachher, besonders nach dem Tod in der Ewigkeit, werden wir sehen, dass wir eben die Weisen waren und die anderen leider die Dummen waren.
Also eine Umkehrung der Verhältnisse in der Ewigkeit. Die andere Frage, die sich ein Mensch stellen könnte, wäre ja nicht die, ja, ist es nicht dumm, gut zu sein, sondern eher sich zu fragen, Gott ist so gut, wie kann ich da überhaupt nur annähernd herankommen? Was ist denn der Unterschied zwischen der göttlichen Liebe und der menschlichen Liebe, die wir leisten können?
Ja gut, die göttliche Liebe, weil sie eben göttlich ist, ist sie unendlich, ist sie uns immer Zehntausende oder Millionen Schritte voraus. Aber Gott ist auch, möchte nicht sagen, bescheiden ist vielleicht ein falsches Wort, aber ihm genügt eigentlich unser guter Wille. Unser guter Wille, der sich aber dann auch konkret zeigt in den Werken. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich habe ja den guten Willen und dann spielt es keine Rolle mehr, was ich tue. Darin zeigt man eben, dass man nicht einen wirklich aufrichtigen guten Willen hat. Aber er ist bescheiden, er ist begnügsam, er möchte, dass wir ihm helfen. Es ist so, wie dieses Beispiel des Vaters und der Mutter, den Vergleich haben wir heute schon vielfach gehört. Es ist so, wie wenn die Mutter am Kochen ist und das Kind ein bisschen hilft. Wenn die Mutter lädt das Kind ein, zum Beispiel die Karotten zu schälen und zu schnetzeln und zuzubereiten, und das Kind leistet eigentlich nicht besonders viel, je nachdem stört es sogar noch mehr in der Küche. Wenn dann aber Papa heimkommt, dann sagt die Mutter nicht dem Mann, siehst du, unser Kind hat überhaupt nichts getan, nur ein bisschen Karotten da zubereitet, sondern es sagt, wir haben dir gekocht, wir haben das Essen zubereitet, wir beide zusammen, obwohl die Mutter den größten Teil geleistet hat. Und so handelt eben Gott auch an uns. Er lässt uns teilhaben an seiner Güte, er lässt uns eben auch ein bisschen mitwirken und sagt dann, das haben wir beide vollbracht. Und so kommt er uns entgegen in seiner unendlichen Liebe und wir dürfen mit unserer kleinen Liebe uns vereinen mit seiner großen und eben eine Einheit bilden.
Es hat uns nun ein erster Hörer erreicht. Grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott, hallo. Ich möchte fragen, und zwar, Maria sagt in Medjugorje, wir sollen nicht mit der menschlichen Liebe, sondern mit der göttlichen Liebe lieben. Und das möchte ich jetzt wissen, weil ich das nicht verstehe. Vielleicht kann der Pfarrer das mir erklären.
Danke für Ihre Frage. Ist vielleicht auch wirklich ein riesiger Anspruch, den Maria da hat, Herr Pfarrer.
Ja, also ich möchte mir nicht anmaßen, zu erklären zu können, was Maria genau unter dem versteht, aber mal mindestens so wie ich es oder so wie ich die Mutter Gottes verstehe, meint sie, vor allem wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, das ich vorhin gemacht habe, eben, dass wir unsere schwache menschliche Liebe mit seiner Liebe vereinen, dass wir teilnehmen an seiner Liebe. Oder ein anderer Erklärungsversuch könnte man sagen, dass wir eben nicht nur mit unseren beschränkten menschlichen Fähigkeiten lieben, sondern dass wir eben wirklich versuchen, ganz in der Liebe Gottes zu sein, durch unser Gebet, durch die Eucharistie, durch die Beichte. Empfangen wir ja die göttliche Liebe. In der Eucharistie empfangen wir, könnte man sagen, die Liebe Gottes in reiner Form, in der Beichte auch. Im Gebet vereinen wir uns mit der göttlichen Liebe. Und dass wir eben diese göttliche Liebe den Menschen schenken, dass wir sie so auch zu den Sakramenten, zu Jesus hinführen und nicht einfach eben nur rein menschlich sie lieb haben, gern haben, ihnen nichts Böses antun. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mutter Gottes eben das auch meint. Es geht um mehr als einfach ein bisschen jemandem helfen, ein bisschen Gutes tun, sondern wirklich sie zu Jesus führen, zur Liebe Gottes schlussendlich führen. Sicher auch durch unsere guten Werke, aber in erster Linie auch, indem wir selber uns mit der Liebe Gottes vereinen.
Wir betrachten den Katechismus der katholischen Kirche hier bei Radio Horeb. Jeden Mittwochnachmittag ist bei uns zu Gast Pfarrer Andreas Fuchs und wir haben den großen Absatz des Glaubensbekenntnisses angefasst und haben darin nun gerade noch einmal betrachtet, was das bedeutet. Gott ist Liebe. Nun wenden wir uns dem nächsten Abschnitt zu und darin geht es um die Bedeutung des Glaubens an den einzigen Gott. An Gott, den Einzigen, zu glauben und ihn mit unserem ganzen Wesen zu lieben, hat für unser ganzes Leben unabsehbare Folgen, steht im Katechismus der katholischen Kirche. Diese Folgen sind, und das kommt jetzt, 223. Wir wissen um Gottes Größe und Majestät. Sieh, Gott ist groß, nicht zu begreifen, steht in Hiob 36, Vers 26. Darum gilt, Gott kommt an erster Stelle.
Ja, das Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen, ich glaube, hat eben auch Folgen, bedeutet etwas für unser Leben. Wenn wir wirklich mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Leib, mit unserer ganzen Seele sagen, ich glaube an Gott, dann hat das auch Konsequenzen, weil der wahre Glaube, wie wir in den letzten Sendungen auch gesehen haben, dass sich ganz Gott schenken bedeutet, hat also auch automatisch mit unserem Leben zu tun, sonst bleibt es leider nur ein Lippenbekenntnis. Nun, die erste Folge, die wir hier sehen, wir wissen um Gottes Größe und Majestät, wir wissen also um seine Heiligkeit, um seine Erhabenheit, auch um seine Unbegreiflichkeit. Gott ist so groß, Gott ist unendlich, er ist ein so großes Geheimnis, das eben über unseren menschlichen Verstand hinweg geht, dass wir eben schlussendlich nie dieses Geheimnis ganz umfassen, ganz begreifen können. Und das bedeutet dann auch, wie Jeanne d'Arc sagt, Gott kommt an erster Stelle. Das heißt, wir kommen erst an zweiter Stelle. Wir dürfen uns nicht an Gottes Stelle setzen. Wenn ich jeweils die Ministranten einführe in den liturgischen Dienst, dann sage ich ihnen jeweils die drei wichtigsten Ministrantenregeln. Die habe ich von unserem Regens im Seminar gelernt. Es gibt so drei wichtigste Regeln, man könnte sagen, nicht nur für Ministranten, sondern die gelten eben auch für unser Leben. Die heißen, dass die erste Ministrantenregel ist, nie dorthin stehen, wo schon jemand steht. Die zweite, wenn man einen Fehler macht, soll man ihn wenigstens schön machen, damit es niemand merkt. Und die dritte Regel, alles aus Liebe zu Jesus tun. Eben und gerade der erste Punkt, nie dorthin stehen, wo schon jemand steht, die ist für das praktische Leben oder für das praktische Ministrieren dann eben sehr zu beherzigen. Wer das schon einmal in diese Regel nicht befolgt hat, merkt, dass es dann nicht so gut geht zu ministrieren. Aber in unserem Alltag merken wir das ab und zu nicht, weil Gott eben unsichtbar ist. Aber eigentlich, wenn wir uns zu wichtig nehmen, wenn wir uns an die Stelle Gottes setzen, dann stehen wir eben an einer Stelle, wo schon jemand steht. Und das kommt nicht gut heraus. Deshalb müssen wir uns zurücknehmen, Gott an die erste Stelle setzen und erst nachher kommen wir. Das heißt, zuerst kommen dann noch die Nächsten und an dritter Stelle kommen dann auch wir.
Die nächste Folge für unser Leben wäre dann, wir leben in Danksagung. Wenn Gott der Einzige ist, kommt alles, was wir sind und haben, von ihm. Was hast du, das du nicht empfangen hättest, steht in 1. Korinther 4, Vers 7. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat, fragt Psalm 116, Vers 12.
Ja, und dieser Psalm, wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat, der geht auch noch weiter. Da heißt es dann als Antwort vom Psalm selber, ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn. Der Kelch des Heiles, der wird auch in der Feier der Eucharistie genannt. Das ist eben der Kelch des kostbaren Blutes Christi. Den dürfen wir erheben. Das heißt, dürfen wir eben auch an der Heiligen Messe teilnehmen. Eucharistie bedeutet ja Danksagung. Die Heilige Messe ist eben auch die schönste Danksagung Gottes durch seinen Sohn, indem wir Jesus aufopfern, geistigerweise zusammen mit dem Opfer des Priesters, mit dem Opfer Christi vereinen, bringen wir Gott die schönste Danksagung dar. Wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen unser Leben ihm schenken.
Eine weitere Folge ist: Wir wissen um die Einheit und die wahre Würde aller Menschen. Sie alle sind nach dem Abbild Gottes ihm ähnlich erschaffen.
Ja, an das sollten wir vor allem daran denken, wenn wir ab und zu vielleicht ein bisschen ärgerlich oder zornig werden. Auch die anderen Menschen sind von Gott geschaffen. Auch sie sind Kinder Gottes. Auch für sie ist Jesus gestorben. Auch sie sind durch Jesus erlöst worden. Sie gehören zur gleichen geistlichen Familie Gottes. Das fällt uns ab und zu vielleicht schwer, gerade dann, wenn wir daran denken, dass die anderen nicht diesen Glauben haben an Gott, wie wir ihn haben, wenn die anderen nicht sich bemühen, in der Liebe Gottes zu leben, wie wir. Ja, vor allem dann, wenn sie uns sogar das Böse antun, wenn sie uns nicht mögen, wenn sie eben sich auch nicht bewusst werden, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie diese Würde der Kinder Gottes haben. Da sollen wir ihnen helfen, das neu zu entdecken, um dann eben auch ein Leben des Glaubens, ein Leben der Liebe neu zu beginnen.
Wir gebrauchen die geschaffenen Dinge richtig, ist eine weitere Folge. Der Glaube an den einzigen Gott lässt uns alles, was nicht Gott ist, so weit gebrauchen, als es uns ihm näher bringt und uns so weit davon lösen, als es uns von ihm entfernt. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, unnimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Dieses Gebet kennen Sie vielleicht, es ist von Nikolaus von der Flüe.
Ja, dieser Satz, der Glaube an den einzigen Gott lässt uns alles, was nicht Gott ist, so weit gebrauchen, als es uns ihm näher bringt. Ich weiß nicht, ob wir auch sagen könnten, ja, den befolge ich in meinem Leben von ganzem Herzen, der stimmt voll und ganz. Ich denke, den meisten von uns wird es so ergehen, dass sie sagen, ja, ich möchte das wirklich so handhaben, aber oftmals fällt es mir schwer, denn die geschaffenen Güter, die gefallen mir oftmals oder auf die möchte ich nicht gerne verzichten oder auf bestimmte Gewohnheiten, die ich liebgewonnen habe, möchte ich auch nicht verzichten. Und dennoch, wir sollen die richtige Ordnung haben, so wie es auch im ersten Hochgebet heißt, ordne unsere Tage in deinem Frieden, dass alles an seinem Platz ist, dass die geschaffenen Güter uns dazu verhelfen sollen, Gott näher zu kommen und nicht von ihm wegführen sollen. Das Gebet ist von Bruder Klaus als Schweizer, eben unserem Landesvater. Ich weiß nicht, ob Sie den heiligen Bruder Klaus auch ein bisschen kennen. Viele Deutsche oder viel mehr Deutsche kennen ihn wahrscheinlich als wir Schweizer. Und auf ihn trifft eben genau das zu oder trifft das ganz zu. Er hat in seinem Leben alles verlassen. Und dieses Gebet, das er geprägt hat, viel gebetet hat, zeigt eben auch ein bisschen sein Leben oder ist so eine kleine Zusammenfassung seines Lebens. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Er hat wirklich auf alles verzichtet, vor allem in seinem 50. Altersjahr hat er sogar auf das Liebste im Leben, auf seine eigene Familie verzichtet. Er hat lange gerungen, hat das Einverständnis auch seiner Frau gewollt und sie hat in großzügiger Art und Weise Ja gesagt. Und so ist Bruder Klaus weggegangen, um ganz für Gott da zu sein. Eben alles, was irgendwie ihn noch binden konnte an die Welt, hat er verlassen, wollte ganz für Gott da sein. Hatte nur eine kleine Klause mit einem Stein, wie man sagt, das, den er als Kissen genommen hat. Er hat alles verlassen, um Gott eben ganz zu dienen. Und auch der zweite Satz des Gebetes, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir, ging im Leben des heiligen Bruder Klaus ganz in Erfüllung. Gott hat ihm alles geschenkt, was ihn zu ihm geführt hat, die Eucharistie, einen guten Beichtvater, das Gebet. Er wurde zum Ratgeber, zum Friedensstifter. Ja, er hat sich eigentlich, könnte man sagen, ausschließlich von Gott ernährt. Während den 20 Jahren, also vom 50. bis zum 70. Altersjahr, bis er gestorben ist an seinem Geburtstag, hat er nur von der Eucharistie gelebt. Gott hat ihn selber ernährt, könnte man sagen. Er hat das nicht gewollt, er konnte nichts mehr essen. Das wurde auch geprüft vom Weihbischof und der hat sich selber überzeugen können, dass Bruder Klaus eben dieses Fasten nicht wollte und dass er es wirklich auch hält, dass ihm nicht von anderer Seite Nahrung gegeben wird. Er hat also von Jesus selber gelebt. Jesus war seine Nahrung, Jesus war ganz sein Leben. So eben wie der dritte Satz des Gebetes sagt, mein Herr und mein Gott, und nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Er war wirklich ganz Gottes Eigentum, ganz eins mit ihm im Gebet, in der Betrachtung, in der Eucharistie. Und so soll auch er uns helfen, diese gute Ordnung der geschaffenen Güter zu haben, dass auch wir eben ganz eins werden dürfen mit Gott.
Eine letzte Folge des Glaubens an Gott ist dann, wir vertrauen auf Gott in jeder Lage, selbst in Widerwärtigkeiten. Ein Gebet der heiligen Theresia von Jesus bringt dies eindrucksvoll zum Ausdruck. Nichts dich verwirre, nichts dich erschrecke, alles geht vorbei, Gott ändert sich nicht. Geduld erlangt alles, wer Gott hat, dem fehlt nichts, Gott allein genügt.
Ja, dieses Vertrauen, das sich so wunderbar in diesem Gebet ausdrückt, nichts dich verwirre, eben keine Lüge soll sich in unsere Vernunft einschleichen, damit unsere Vernunft immer die Wahrheit sieht, damit wir nicht verwirrt werden. Nichts soll uns erschrecken, unser Wille soll stark sein, soll frei sein von jeder Bosheit, damit wir nur das Gute wählen. Und auch die Geduld soll da sein. Dulden, erdulden bedeutet ein Leiden zu ertragen, ein Leiden aus Liebe zu Gott zu ertragen. Und dass wir uns bewusst sind, wie Therese von Avila von Jesus sagt, alles geht vorbei, nur Gott bleibt. Das bedeutet, dass das in unserem Leben einen wirklichen Wert hat, was für die Ewigkeit bleibt oder was einen Ewigkeitswert hat, könnte man auch sagen. Das bleibt, eben das zählt wirklich in unserem Leben. Und wie sie so schön sagt, Gott allein genügt, das heißt, Gott allein sättigt, macht satt, macht zufrieden, macht glücklich. Das bedeutet für uns, die erste und wichtigste Aufgabe eigentlich ist, in Gott zu sein, sich von der Sünde, die Nichtliebe ist, zu trennen, um ganz in ihm zu sein. Und wir sehen so, der Glaube an Gott umfasst eben wirklich unser Leben, so wie wir zu Beginn gesagt haben, es ist nicht etwas Theoretisches, auch wenn vielleicht ab und zu ein paar kompliziertere Ausdrücke darin vorkommen, aber es hat mit unserem Leben zu tun. Der Glaube an Gott bewirkt eben eigentlich das ganze geistliche Leben. jene, die den Katechismus vor sich haben, haben vielleicht auf dieser Seite gemerkt, wie viele Querverweise es bei den letzten Nummern hatte. Das zeigt eben auch auf, dass der Glaube mit dem Leben, mit den Geboten Gottes, mit dem Gebet, mit den Sakramenten zu tun hat, dass ohne den Glauben, ohne der Glaube die Grundlage fehlt, auch die Grundlage eigentlich für unser Leben.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, wir sind nun am Ende des ersten größeren Absatzes angelangt. Der Absatz heißt, ich glaube an Gott. Wir haben das heute noch einmal abschließend dahingehend betrachtet, indem wir das Wesen Gottes, nämlich die Liebe, betrachtet haben und dann eben die Folgen des Glauben Gottes in unserem Leben. Nun ist es im Katechismus der katholischen Kirche immer am Ende eines Absatzes so, dass einige Kurztexte diesen Absatz nochmal kurz zusammenfassen, und auch diese Kurztexte wird uns Pfarrer Andreas Fuchs nochmal kurz beleuchten. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Was als höchste Größe gelten soll, muss einzig dastehen und darf nicht seinesgleichen haben. Wenn Gott nicht einzig ist, so ist er nicht Gott.
Ja, das zeigt uns eben, Gott ist nur ein einziger Gott. Es kann nur einen einzigen Gott geben, wie wir gesehen haben, sonst wäre es eben nicht mehr Gott.
Der Glaube an Gott bewegt uns, ihm allein uns zuzuwenden, als unserem ersten Ursprung und unserem letzten Ziel, und nichts ihm vorzuziehen oder an seine Stelle zu setzen.
Das haben wir auch heute noch gegen Schluss angetönt. Gott muss die erste Stelle in unserem Leben einnehmen. Etwas anderes wäre Götzendienst, wäre etwas Geschaffenes an die Stelle Gottes setzen. Er allein verdient den ersten Platz.
Obwohl Gott sich offenbart, bleibt er doch ein unaussprechliches Geheimnis. Verstündest du ihn, es wäre nicht Gott, sagt Augustinus.
Ja, das haben wir damals auch gesehen, als Gott seinen Namen offenbart hat. Er hat zwar etwas offenbart, aber er bleibt ein unaussprechliches Geheimnis. Das haben wir auch heute nochmals gesehen. Gott ist bis ins Letzte nicht erfassbar von uns. Er bleibt eben unaussprechlich, unauslotbar.
Der Gott unseres Glaubens hat sich als der, der ist, geoffenbart. Er hat sich als reich an Huld und Treue zu erkennen gegeben. Wahrheit und Liebe sind sein Wesen.
Das ist der Kurztext oder die Zusammenfassung, die Punkte, die wir heute gesehen haben, vor allem betrifft. Dass Gott Wahrheit und Liebe ist, dass er es gut meint mit uns, und nicht nur gut meint, sondern dass er uns auch das Gute tut, das Gute erweist, dass er eben uns auch, wenn wir wollen, seine Liebe erfahren lässt, jeden Tag neu.
Ja, Pfarrer Fuchs, jetzt sind wir am Ende dieses Absatzes angekommen. Eine Frage habe ich jetzt noch an Sie, und zwar, wenn man sich das anschaut, was wir da heute gehört haben, dann haben wir ja die Reichhaltigkeit und die überwältigende Tiefe unseres Glaubens mal wieder ein bisschen ausgelotet. Aber jetzt taucht vielleicht beim einen oder anderen die Frage auf, und auch bei mir, müssen wir denn das jetzt all das in unserem Leben sehen, um an Gott glauben zu können? Sie haben ja selber gesagt, es fällt einem manchmal schwer, und es gibt ja durchaus Situationen, wo Menschen sagen können, ich kann zurzeit nicht danken, und unehrlich sollen wir ja dann auch nicht sein, und ich kann zurzeit Gott einfach nicht vertrauen. Tut's mir leid, ich würde es ja gern, aber es geht nicht, weil ich so eine schwere Lebenssituation habe. Was kann man solchen Menschen sagen?
Gut, man muss ja nicht immer alles oder den ganzen Katechismus immer absolut gegenwärtig haben. Das geht nicht, das sprengt eben auch unsere menschlichen Fähigkeiten. Ich denke, das Wichtigste ist auch dann, wenn wir nicht immer alles verstehen, weil eben ein unaussprechliches, unbegreifliches Geheimnis bleibt, auch dann sollen wir, so gut es eben geht, wirklich sagen, Jesus, ich vertraue auf dich, oder ich schenke mich dir. so gut es geht, auch wenn wir vielleicht andere Gefühle haben. Auf die Gefühle kommt es nicht in erster Linie darauf an. Wenn sie da sind, ist es gut, aber wenn sie nicht da sind, ist es auch nicht so schlimm. Wenn wir uns vor Gott stellen, sagen, ja, ich möchte an dich glauben, ich will dich lieben, dann ist das eben auch schon ein Akt des Glaubens, ein Akt der Liebe.
Dankeschön, Pfarrer Andreas Fuchs. In der nächsten Woche werden wir uns dann mit dem nächsten Absatz beschäftigen, mit dem Vater. An was glauben wir da eigentlich? Darf ich Sie zum Schluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Bruder Klaus, der heiligen Therese von Avila und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, können Sie sie sich bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können auch eine E-Mail schreiben an cd-dienst@horeb.org oder sich diese Sendung direkt im Internet bestellen. Dazu gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.horeb.org, klicken Ihr Programm an und auf dem heutigen Sendeplan einfach das CD-Symbol rechts von dieser Sendung. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.